Ja, mir war gleich aufgefallen, dass der Ablauf heute ein wenig anders ist als sonst, aber man kann es so sehen, man kann das so sehen, je nachdem. Wir schauen mal. Ja, so darf ich gleich anfangen mit der Predigt. Ich fange einfach mal an, nehme uns mal mit hinein in das Geschehen, was damals in Israel so vor sich gegangen ist. Die Situation ist folgende. Jesus ist auf der Reise von Galiläa nach Jerusalem. Das ist ein ganz lapidarer Satz. Und wenn ich diesen Satz jetzt so lese oder sage, dann denke ich heute anders darüber als vor einem Jahr. Ich glaube, ich habe es letztes Mal schon gesagt. Wir waren ja vor einem Jahr, haben wir unsere erste Israel-Reise gemacht. Und dann liest man solche kleinen Sätze anders, wenn man das so ein bisschen mitverfolgen kann. Reise von Galiläa. Galiläa ist ja da das Gebiet um den See Genezareth, Kapernaum, Tiberias. Das ist ja die Gegend, in der Jesus aufgewachsen ist, Nazareth, dort in der Nähe auch. Ein hügeliges, grünes Land, recht lieblich, angenehm. Also so war es damals und so ist es heute tatsächlich auch immer noch, auch vom Klima her angenehmes Klima. Dann dagegen, wenn man nach Jerusalem kommt, Jerusalem eine Großstadt, damals wie heute, in der das religiöse Leben pochte, in der Politik gemacht wurde, wo die römische Besatzungsmacht war. Heute haben wir ja die Problematik mit dem geteilten Jerusalem, die Palästinenser dort, die drei großen Religionen, die alle Anspruch auf diese Stadt erheben. Also es ist schon ein bisschen ähnlich vom Gefühl her einfach, dass ich mir vorstellen kann, Jesus geht von Galiläa aus seiner doch beschaulichen Heimat, alles in allem, in diese Stadt Jerusalem und er wusste, was ihn dort erwartet. Er ist diesen Weg ja ganz bewusst gegangen. Er ist gegangen, um in Jerusalem zu leiden und dort zu sterben. Wenn man sich das mal so vorstellt, da geht man natürlich zu Fuß damals über mehrere Tage, wenn nicht vielleicht sogar ein, zwei Wochen. Jesus hat sich auch Zeit gelassen, um mit den Menschen zu sprechen. Geht man da lang und hat das immer im Kopf und weiß ganz bewusst, ich gehe diesen Weg. Ich glaube, es war eine Vorbereitungszeit für ihn. Und trotzdem war das sicher auch nicht immer ganz einfach. Also das, den Kopf frei zu haben für das Reden Gottes, für die Menschen. Von Galiläa nach Jerusalem konnte man generell auf zwei Wegen gehen. Da fließt ja der Jordan vom See Genezareth. Und dann kann man entweder auf der linken Seite gehen, durch Samarien durch. Das war ja auch nicht so ein ganz einfaches Gebiet. Heute vom Prinzip her das Westjordanland. Und auf der anderen Seite war die Provinz Perea. Die ist, glaube ich, gar nicht so bekannt. Gehörte damals auch zum jüdischen Land. Und die liegt auf der östlichen Seite des Jordans. Heute ist es Jordanien. Und da konnte man auch lang gehen, um meinetwegen das Gebiet Samarien zu vermeiden. Und Jesus geht tatsächlich durch diese Provinz Perea. Nachher schwenkt er allerdings über den Jordan rüber und geht dann auch durch Samarien hindurch. Also er will dort auch, geht diesen Menschen nicht aus dem Weg. Aber in Perea war er sehr selten gewesen. Das waren Menschen, die kannten ihn noch nicht so, Menschen, die seine Botschaft noch nicht gehört hatten. Und das nutzt er. Und auch die Situation in Perea war etwas entspannter, auch selbst als in Galiläa, wo doch zunehmend die Juden, wie es in der Bibel manchmal heißt, und wenn in der Bibel von den Juden die Rede ist, dann sind damit immer die führenden Männer der Juden gemeint, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die hatten sich auch in Galiläa schon ziemlich gegen ihn gestellt. In Perea war das alles noch ein wenig zahmer, sanfter, weil er dort einfach gar nicht so präsent war bisher. Und so geht Jesus also durch diese Provinz durch. Wird dort, wir wissen nicht genau, wo das war, vielleicht in der Stadt Amathus, wird dann einem Sabbat, und Sabbat ist ja immer diese ganz besondere Bedeutung für die Juden damals wie heute, wird dann einem Sabbat in das Haus eines Pharisäers eingeladen. Das ist immer wieder vorgekommen. Die Leute wollten Kontakt mit ihm haben, wollten hören, was er zu sagen hatte. Dieser Pharisäer war in einer besonderen Stellung. Wir wissen es nicht ganz genau. Entweder war er Mitglied des Hohen Rates, also die jüdische Selbstverwaltung praktisch, unter der Besatzungsmacht, oder es war ein Synagogenvorsteher. Und zu diesem Gastmahl, zu dem Jesus eingeladen ist, sind auch noch andere Pharisäer eingeladen, die dem Rabbinerstand angehören. Also alles in allem eine recht geschlossene Gesellschaft, alles Leute, die zueinander passten, die sich kannten. Und Jesus wurde ja teilweise auch als Rabbiner verehrt. Ihm wurde nachgefolgt, seine Jünger folgten ihm ja nach. Insofern wurde er da mal eingeladen in diese Runde. Und wir sehen eben aus dem, was Lukas schreibt, dass es sich um eine Tischgesellschaft von wohlhabenden Leuten gehandelt haben muss. Und dann passiert Folgendes. Unerwartet für alle Anwesenden hat der Gastgeber einen Menschen eingeladen, der an Wassersucht leidet. Also bei der Wassersucht handelt es sich nicht um ein eigenes Krankheitsbild, sondern das ist ein Symptom eines schweren Herz- und Nierenleidens. Diese Menschen kannte sonst keiner, zumindest gehörte der nicht zu dieser Runde, nicht zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, sondern das war jemand aus dem Ort. Und man fragte sich, was soll dieser Mensch hier, was soll das? Hatte der Pharisäer ihn aus Mitleid eingeladen, nach dem Motto, der soll auch mal an einer schönen Tafel hier teilnehmen können? Ganz sicher oder leider war das nicht der Fall. Nein, dieser Pharisäer wollte Jesus provozieren. Er wollte ihn einfach auf die Probe stellen, wollte gucken, was macht dieser Jesus mit diesem kranken Menschen am Sabbat? Das war immer die große Frage, was darf man am Sabbat tun oder vor allen Dingen, was darf man nicht tun? Darf man Kranke heilen? Das wurde eher in diesen engen religiösen Kreisen, wurde das eher gesagt, nein, das darf man nicht, das sind Handlungen. Dafür hat man ja auch am nächsten Tag noch Zeit. Also nur wollte man sehen, was Jesus macht, ob er sich provozieren lässt. Und tatsächlich, Jesus lässt sich provozieren. Er heilt nämlich einfach diese Menschen. Dann gibt's noch einige so Wortgeplänkel, warum und wieso. Darauf will ich jetzt aber nicht eingehen. Aber Jesus zeigt auch diese Menschen, dass er wirklich der von Gott gesandte Messias ist. Also die Jünger, die Pharisäer haben Jesus genau beobachtet. Was macht dieser Mensch? Und jetzt dreht Jesus den Spieß mal so ein bisschen um. Jetzt schaut Jesus sich mal an, wie verhalten sich denn die anderen Gäste hier? Zum Beispiel darauf, wie sie ihre Plätze einnehmen. Ich gucke ja manchmal so zu dem gedeckten Tisch, weil das so ein bisschen passt. Also da nach dem Motto, da hier, was weiß ich, wenn hier oben der Gastgeber sitzen würde, dann stellte er fest, wie die Menschen ganz zuerst die besten Plätze waren damals immer die ganz in der Nähe des Gastgebers, wie sie alle nach vorne drängten und wieder hinten keiner sitzen wollte. Und das beobachtet Jesus und hält ihnen das so ein bisschen vor. Jetzt mal die Brille abnehmen, weil das hier so klein geschrieben ist in der Bibel. Da heißt es dann, Lukas 14, das nahm er zum Anlass, also Jesus, sie in einem Bild darauf hinzuweisen, welche Regeln an Gottes Tisch gelten. Wenn jemand dich zu einem Hochzeitsmahl einlädt, dann setz dich nicht gleich auf den Ehrenplatz. Es könnte ja sein, dass eine noch vornehmere Person eingeladen ist. Der Gastgeber, der euch beide geladen hat, müsste dann kommen und dich auffordern, den Ehrenplatz abzutreten. Dann müsstest du beschämt auf dem untersten Platz sitzen. Also Jesus nimmt das so ein bisschen zum Anlass und sagt, also das, was ihr hier macht, das ist doch, also im Grunde auch ein bisschen eine Lebensregel. Das ist eigentlich nicht gut. Ist auch nicht klug, was ihr da macht. Wenn jetzt jemand anders kommt, der eine höhere Stellung hat, dann war das zumindest damals so, dann muss der Gastgeber euch auffordern, euch doch zurückzusetzen. Und wie steht ihr dann da? Das ist natürlich tatsächlich ein Problem. Deswegen macht man heute, Jesus spricht ja von einem Hochzeitsmahl, einem Hochzeitsessen, ist in der Regel so, dass man Tischkarten hat. Dann taucht dieses Problem nicht auf. Das ist ja auch so. Man hat da, das Brautpaar sitzt da und drumherum, das ist ja bei uns nicht viel anders. Da sitzt erst die engere Familie, die guten Freunde und dann, je weiter weg, desto größer ist die Distanz in aller Regel zu dem Brautpaar dort. Aber wie es bei uns wäre, wenn es sowas nicht gäbe, weiß ich nicht. Jesus jedenfalls mahnt die Menschen, die dort eingeladen sind, und letztlich natürlich auch uns, mahnt sie zur Demut, zum Verzicht auf selbstgerechte Ansprüche, zu meinen, den Menschen gegenüber, wieso, ich habe hier doch den Anspruch und ich bin doch irgendwie wer. Aber natürlich meint Jesus auch immer noch, oder spricht Jesus auch unsere Stellung zu Gott an. Welche Stellung haben wir für Gott und was nehmen wir uns da heraus? Da sollten auch wir nicht sagen, selbstverständlich Gott, ich bin doch dein Lieblingskind und du musst mich doch hier irgendwie. Und das war ja gerade das Problem bei diesen Pharisäern. Die Pharisäer waren ja die frommen Menschen der damaligen Zeit. Die dachten, also wir sind ganz eng dicht dran an Gott und wenn jemand gesegnet ist, dann sind wir das. Das können wir kritisieren, sollten wir auch, tut Jesus auch. Und doch müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, denn auch uns könnte man so ein bisschen vorhalten, dass wir quasi die modernen Pharisäer unserer Zeit sein könnten. Also auch in der Zeitung, es fällt mir auf, in den letzten Jahren wird immer häufiger von evangelikalen Christen gesprochen. Ich meine, das ist einerseits, finde ich, ein gutes Zeichen, dass man sieht, wir sind angekommen in der Gesellschaft, die Gesellschaft nimmt uns wahr. Und aber unter diesem Begriff, da kommen wir auch gar nicht immer so gut bei weg, da wissen wir, das sind die ganz fromm, die meinen, also die wissen da nur alles ganz genau. Und ja, ich meine, es ist ja so ein bisschen, glauben wir das ja manchmal tatsächlich und auch nicht ganz ohne Grund, aber wir müssen eben genau aufpassen, dass wir nicht in diese Falle tappen, in die die Pharisäer auch getappt sind, dass wir irgendwie meinen, also wir müssen, sind ganz dicht dran an Gott und die anderen, naja, die haben das eben noch nicht so richtig verstanden. Das ist nicht gut, wenn wir uns selber so eine Stellung anmaßen. Wir sollten gering werden, auch vor Gott. Wenn andere uns dann so sehen, uns eine Nähe zu Gott unterstellen, ist das eine tolle Sache. Aber wir selbst sollten damit nicht so nicht hausieren gehen, sage ich mal. Und aus dieser Situation greift Jesus ein anderes Thema auf. Nämlich, wen lädt man eigentlich ein zu einem Essen? Zum Beispiel zu solch einem Essen wie das, bei dem Jesus sich gerade befindet. Wie macht man das? Also damals gab es eine übliche Ordnung und die ging so. Zuerst kamen die Freunde. Hab mich selber so ein bisschen überrascht. Ich hätte gedacht, die Familie hätte dabei doch noch an vorderer Stelle. Nein, die Freunde, die waren tatsächlich an erster Stelle. Man lud seine Freunde ein zu einem besonderen Essen. Dann kam die engere Familie, Vater, Mutter, Kinder, wenn sie denn älter waren, Geschwister, dann kam die weitere Verwandtschaft, Onkel, Tanten, Cousinen und dann kamen, sozusagen an letzter Stelle, die wohlhabenden Nachbarn. Die Betonung liegt auf wohlhabenden Nachbarn, also man lud praktisch nur seinesgleichen ein. Also wer so ein großes Fest mal machte, der musste ja schon ein bisschen vermögend sein, sonst hätte er das gar nicht machen können. Und da lud man dann Leute ein, die ungefähr auf demselben Stand waren. Das war so üblich. Und Jesus straft diese Denkweise, weil er sagt, im Grunde genommen denkt ihr nur an euch. Ihr ladet die ein, die euch vielleicht ganz nahe stehen oder wo ihr hofft, naja, vielleicht laden die mich auch mal wieder ein. Und so bleibt man irgendwie immer unter sich, es ist so ein Kreislauf, der lädt den ein, aber eigentlich bleibt man unter sich. Und es ist ja nicht so, dass das an sich verboten wäre, sondern dass man die Bedürftigen ausschließt, dass man gar keinen Blick für diejenigen hat, die ihm praktisch immer außen vor sind. Das kritisiert Jesus. Und Jesus sagt dann daraufhin, auf die Frage, wen lädt man ein? Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Verkrüppelte, Gelähmte und Blinde ein. Dann darfst du dich freuen, weil sie es dir nicht vergelten können. Denn Gott selbst wird es dir vergelten, wenn er die vom Tod erweckt, die getan haben, was ihm gefällt. Also Jesus sagt, also Gott möchte eigentlich, dass ihr auch die armen Bedürftigen einladet. Diejenigen, die sonst keiner einlädt. Und da finde ich, passt auch ganz gut zu, was du, Irmtraut, am Anfang gelesen hattest, mit der Liebe. Ich denke, auch das ist ja so ein Gebot, was Jesus uns hier gibt. Und wenn ich es aber nur tue, weil ich mich dazu verpflichtet fühle, dann hat das auch wieder sehr wenig Wert. Aber wenn es aus einer Liebe heraus geschieht, weil Jesus sich ja auch allen Menschen zugewandt hat, dann glaube ich, ist das eine tolle Sache, wenn wir das machen, wenn wir eben auch dann auch die Leute, die am Rande der Gesellschaft sind, auch einladen. Und da sagt Jesus, und das ist auch so, wenn ihr diese Leute einladet, dann von denen könnt ihr nicht erwarten, dass sie euch wieder einladen. Sondern Gott, wenn am Tage der Auferstehung, wenn die Gerechten auferstehen werden, dann wird Gott es ihnen vergelten, sie dafür belohnen. Und diesen Satz, den hat jemand aufgegriffen von den Pharisäern und fängt darauf dann so eine kleine, oder gibt einen Kommentar dazu ab. Und das ist jetzt der eigentliche Predigttext, was Jesus auf diesen Kommentar sagt. Der steht in Lukas 14 von Vers 15 bis Vers 24. Lukas 14, 15 bis 24. Ich lese nach der guten Nachricht. Also auf dieses Wort von der Auferstehung hin, sagt einer der Gäste. Einer von den Gästen griff dieses Wort auf und sagte zu Jesus, ja, freuen dürfen sich alle, die mit zu Tisch sitzen werden in Gottes neuer Welt. Doch Jesus antwortete ihm mit einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann hatte viele Leute zu einem großen Essen eingeladen. Als die Stunde für das Mahl da war, schickte er seinen Diener, um die Gäste zu bitten, kommt, alles ist hergerichtet. Aber einer nach dem anderen begann, sich zu entschuldigen. Der erste erklärte, ich habe ein Stück Land gekauft, das muss ich mir jetzt unbedingt ansehen, bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und will gerade sehen, ob sie etwas taugen. Bitte entschuldige mich. Ein dritter sagte, ich habe eben erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm, lauf schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten her. Der Diener kam zurück und meldete, Herr, ich habe deinen Befehl ausgeführt, aber es ist immer noch Platz da. Der Herr sagte zu ihm, dann geh auf die Landstraßen und an die Zäune draußen vor der Stadt, wo die Landstreicher sich treffen, und dränge die Leute hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Jesus schloss, das sollt ihr wissen, von den zuerst geladenen Gästen kommt mir niemand an meinen Tisch. Amen. Also Jesus sagt ja, ladet die Armen und Bedürftigen ein, dann wird am Tage der Auferstehung, dann wird Gott euch das vergelten. Und dann eine dieser Gäste greift dieses Wort auf und sagt, ja, freuen dürfen sich alle, die mit am Tisch sitzen werden in Gottes neuer Welt. Das klingt erstmal sehr fromm und so weiter, er greift das auf, er bringt das Gespräch wieder auf eine religiöse Ebene quasi. Und doch ist dieser Satz eigentlich sehr oberflächlich. Und ich glaube, dieser Mensch hat gar nicht verstanden, was Jesus sagen wollte. Jesus sagt ja, wenn ihr das tut, was Gott gefällt, dann werdet ihr mit mir am Tisch in Gottes neuer Welt sitzen. Und dieser Mensch bricht das einfach so herunter, sagt, ja, freuen dürfen sich alle, die mit zu Tisch sitzen werden in Gottes neuer Welt. Und der Pharisäer geht dabei selbstverständlich davon aus, dass er mit dabei ist. Also wir sind doch die ganz nah bei Gott. Selbstverständlich werden wir mit Gott am Tisch sitzen. Dabei hat Jesus gesagt, diejenigen werden mit mir am Tisch sitzen, die das tun, was Gott gefällt. Das nimmt er überhaupt nicht wahr. Es ist für ihn selbstverständlich. Ich gehöre dazu. Und wie gesagt, ich will jetzt ja keine Pharisäerkritik betreiben, sondern ich reflektiere so ein bisschen auf uns. Und das könnt ihr euch selber auch mal so fragen. Wo sind wir auch in der Gefahr zu sagen, naja, aber das ist doch ganz klar, wir gehören hier doch zu einer Freikirche und wir sind jeden Sonntag da und wir sind da selbstverständlich dabei. Wenn Gott Gnade gibt und wenn wir das tun, was ihm gefällt, so wie es Jesus auch sagt, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun können, das ist ganz klar. Aber es ist immer auch daran gekoppelt, dass wir so leben, dass wir unsere Berufung gemäß leben. Und Jesus sagt ja im Grunde genommen, es ist ja eine Anweisung für die Gegenwart. Wenn ihr jemand einladet, dann ladet die Randständigen, die Kranken, die Verkrüppelten ein. Darauf reagiert dieser Pharisäer gar nicht. Er transportiert das sofort in die neue Welt, in das ewige Leben, sagt, ja, da wird es alles ganz toll sein. Und das ist ja ein Vorwurf, der Christen auch hin und wieder gemacht wurde oder gemacht wird, dass man sagt, ihr seid ja gar nicht in der Gegenwart. Ihr kümmert euch ja gar nicht um das, was sozial hier passiert, wo die Missstände sind, sondern euch geht es nur um das ewige Leben, was einmal da sein wird. Und es ist und war teilweise berechtigt. Teilweise auch nicht. Teilweise auch gerade die Landeskirche, müssen wir ja sagen, macht ja sehr viel, auch in diakonischer Hinsicht. Da können wir Freikirchen sicher auch einiges von lernen. Aber es ist wichtig, auch die Botschaft Jesu bezieht sich auch immer auf die Gegenwart. Dass sie eine Entsprechung hat in der Zukunft nachher, ja. Aber erstmal geht es um die Gegenwart. Unser Leben jetzt ist praktisch eine Bewährungszeit. Unser Leben jetzt entscheidet darüber, wo wir später einmal sein werden. Und der dritte Fehler, die dritte Fehleinschätzung, die ich hier bei diesem Mann erkenne, ist, diese neue Welt Gottes wird rein sinnlich verstanden. Ja, das ist toll, wenn man mit Gott am Tisch sitzen wird und dort ein Festmahl halten wird. Essen und Trinken, wunderbar. Das stimmt auch, das berichtet die Bibel uns tatsächlich auch von einem großen Festmahl, was wir einmal mit Jesus zusammen feiern werden, wo er sagt, dort werde ich mit meinen Geliebten, werde ich dann wieder auch Wein trinken. Aber das sind Bilder dafür und ganz sicherlich wird dort auch Gemeinschaft sein und wird man dort eine sehr innige Gemeinschaft haben. Aber was wir in Römer 14 auch lesen, was Paulus sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Darum geht es in der neuen Welt Gottes. Es geht um Gerechtigkeit, es geht um Frieden, Freude im Heiligen Geist. Und das ist das eigentlich und das kann sich dann ausdrücken in einem gemeinsamen Essen zum Beispiel. Aber da, wo ich das reduziere, wie es ja auch im Islam ist, wo man von einem Paradies spricht, wo was weiß ich, wie viele Jungfrauen auf einen warten, wenn man Märtyrer war und sowas alles, das sind alles Verkürzungen, die der Sache überhaupt nicht gerecht werden. Und Jesus erkennt das, sieht durch diese vermeintliche Begeisterung des Pharisäers hindurch, erkennt er, dieser Mann hat eigentlich gar nicht verstanden, worum es geht. Und deswegen greift er das Wort wieder auf und erzählt ein Gleichnis, was Jesus ja häufig gemacht hat. Er erzählt eine Geschichte. Ein Mann hatte viele Leute zu einem großen Essen eingeladen. Also es gab ein großes Festmahl. Leute wurden eingeladen. Und das war auch damals, wir sind im Orient, wir sind 2000 Jahre zurück. Es ist natürlich nicht so wie heute, dass man Monate vorher irgendwie Einladungen schreibt und haltet euch diesen Termin frei und dann ist das alles, sondern es war anders. Ich stelle mir das so vor, in seinem Dorf, in seiner Kleinstadt, sagt er, ich habe zum Beispiel eine gute Ernte gehabt und ich möchte euch alle mal wieder einladen. In nächster Zeit, 1-2 Wochen, werde ich hier mal ein großes Fest machen und du bist eingeladen. So wurden mehrere Leute eingeladen und die haben auch alle zugesagt, haben gesagt, ja, okay, haben sie irgendwie gefreut, sagen, ja, super, klar, gibt wieder eine schöne Feier dort. Aber das war nur so eine Vorankündigung. Und dann wird es konkret. Dann sagt der Gastgeber, beschließt dann eines Tages, ein Samstag, ein Sabbat oder wie auch immer es dort war und sagt, gut, heute Abend soll das Fest jetzt stattfinden. Und sagt zu seinem Diener, also offensichtlich ein vermögender Mann, so jetzt geh nochmal zu all den Leuten hin, die du damals schon angesprochen hast, und sag ihnen, heute Abend geht es los. Kommt, alles ist bereit. Diesen Satz kennen wir ja auch vom Abendmahl. Also, dass man sagt, kommt, es ist alles fertig, ihr dürft kommen, jetzt wird es konkret. Und das Unglaubliche ist das, dass alle Geladenen die Einladung ablehnen. Alle. Nicht einer sagt zu. Die frühere vorläufige Einladung haben sie vielleicht mit Freude und Ehre angenommen, sagen, ah ja, gut und so weiter. Aber jetzt, wo es konkret wird, haben sie alle ohne Ausnahme Entschuldigung. Gut, die vorgebrachten Entschuldigungen sind unterschiedlicher Natur. Die schauen wir uns da gleich noch ein wenig näher an. Aber das, was hinter ihnen steht, trotz aller Verschiedenheit, ist überall das Gleiche. Nämlich, alle wollen sie nicht kommen. Und das ist das, was, glaube ich, was den Gastgeber trifft, was wirklich hart ist. Sie wollen nicht. Schauen wir uns mal die Entschuldigung an. Der Erste sagt, ich habe ein Stück Land gekauft, ein Grundstück. Vielleicht sollten dort Weinreben angebaut werden. Vielleicht wollte er sich ein Haus bauen, er hat ein Land gekauft. Zunächst mal denkt man, naja, ist irgendwie ja klar, also macht man ja nicht jeden Tag, dass man sich ein Grundstück kauft. Aber man muss ja sehen, dieses Land hat er bereits gekauft. Es war nicht an dem Abend ein Notarstermin, wo er nicht hätte können. Ich glaube, dafür hätte der Gastgeber Verständnis gehabt. Nein, er hatte das Land, nur er wollte, jetzt unbedingt muss ich mir dieses Stück Land anschauen. Da sehen wir einfach, er lebt in seiner eigenen Welt, mein Haus, mein Grundstück, das muss ich mir jetzt anschauen, mich daran ergötze, mir vorstellen, ah ja, da wird das Haus sein, da wird die Terrasse sein und dies und das alles. Der Gastgeber spielt keine Rolle mehr. Der Zweite, ich habe 5 Ochsengespanne gekauft. Gut, das ist nun ein Bild, was nicht so ganz in unsere Welt mehr passt, aber wir können uns das ja vorstellen, 5 Ochsengespanne, das waren ja, Autos, PKW, LKW, ne, genau, das waren irgendwie landwirtschaftliche Nutztiere, mit denen dann, wo die landwirtschaftlichen Maschinen angehängt wurden, Egge, Pflug und so weiter. 5 Ochsengespanne, das war natürlich schon was. Aber auch die hatte er bereits gekauft. Jetzt wollte er nur sehen, ob sie etwas taugen, ne? Wir würden sagen, mach mal eine Probefahrt. Ja, das macht man vorher. Und ich weiß, das hat mir alles so, das zeigt irgendwie, im Grunde suchen sie nur Gründe, warum sie da nicht hin müssen, nicht hinwollen. Oder wenn ich nochmal denke, was das für uns heißt, so LKW, in meinem Hauskreis ist jemand, der ist Spediteur, also selbstständiger Spediteur, hat denn da vielleicht auch 5 LKWs oder so. Ja, und dann ist es manchmal auch so eine Sache, ne? Da muss er morgens ganz früh aufstehen und dann kann er manchmal nicht zum Hauskreis kommen. Das will ich jetzt nicht so unbedingt vergleichen, aber ich will das nur auf diese Ebene des Berufes auch so ein bisschen heben und sagen, okay, also auch der Beruf fordert natürlich seinen Tribut, fordert seinen Preis, aber auch da muss ich immer sehen, was ist wirklich notwendig? Muss ich diese Fortbildung noch machen? Muss ich zu diesem Seminar hin? Ist die Beförderungsstelle, die mir winkt, wenn ich dann jetzt, was weiß ich, jeden Tag 70 Kilometer fahre, ist das alles so wichtig? Weil wie wichtig ist mir das? Jetzt kommt der Dritte. Ich habe eben erst geheiratet. Oh, denkt man, jetzt, das ist ja nur was ganz anderes. Da vorher ging es um materielle Dinge, jetzt geht es um einen Menschen, natürlich, er hat frisch verheiratet. Dafür muss man doch Verständnis haben. könnte man denken. Und ich weiß auch, dass es in den Gemeinden den einen oder anderen gibt, der sagt, naja, wenn jemand frisch verheiratet ist, den muss man erstmal so ein bisschen schonen. Vielleicht, dass der Mitarbeiter, der soll ruhig erstmal ein halbes Jahr lang oder erstmal sich zurücknehmen mit der Mitarbeiter. Als ich das erste Mal hörte, war ich ein wenig erstaunt. Und es gibt ja eine Stelle tatsächlich aus dem 5. Buch Mose. Da heißt es nämlich, wenn ein Mann heiratet, wird er ein Jahr lang vom Kriegsdienst und von allen Arbeitsleistungen für öffentliche Belange befreit. Er soll sich ungestört seiner Frau widmen können. Ist irgendwie eine tolle Sache, was so damals vorgesehen war, aber ich weiß nicht, ob wir das so ganz vergleichen können. Erstmal war es so, in der Regel kannten die sich ja noch gar nicht richtig, die mussten sich erstmal kennenlernen, das ist ja heute in der Regel lebt man ja schon zusammen oder man kennt sich vorher, die kannten sich ja noch gar nicht oder nur oberflächlich. Dann war natürlich das Kinderkriegen, der Nachwuchs stand ganz oben in der Priorität. Das ist ja heute alles nur bedingt vergleichbar. Also dass natürlich die Ehe dann eine ganz wichtige Bedeutung hat, das ist ganz klar. Ob es bedeuten darf, dass man sich für ein Jahr lang aus den Gemeindeaktivitäten zurückzieht, da habe ich so meine Zweifel. Und auch für diese Menschen in unserem Gleichnis, die Hochzeiten gingen damals ja eine Woche oder so, wenn jemand geheiratet hat. Das heißt, der hat ja nicht gestern geheiratet, sondern ein paar Tage wird er seine Frau auch schon gehabt haben. Und wenn er zum Gastgeber gesagt hätte, du weißt ja, ich habe gerade geheiratet, dürfte ich vielleicht meine Frau mitbringen? Natürlich hätte er das gedurft. Also auch da sehen wir wieder das, was man zuerst vielleicht denkt, naja, das könnte man ja eigentlich verstehen. Auch da sieht man, der will eigentlich gar nicht. Der will hier sein eigenes kleines Leben genießen und was interessiert ihn dieser Gastgeber am anderen Ende des Dorfes? Und das ist eigentlich ernüchternd und das ist auch tragisch irgendwie. Ich denke, das sind auch alles Fragen der Prioritäten, die wir auch in unserem Leben sich immer abspielen. Auch bei uns gibt es ja ganz viele Dinge. Es gibt die Familie, es gibt den Beruf, es gibt die Gemeinde, es gibt sonstige Verpflichtungen, die man hat. Und das ist immer die Frage, was hat Vorrang? Was ist für mich wichtig? Und das fragt Gott uns auch. Was ist dir eigentlich wichtig in deinem Leben? Und wie wir es bei diesen Menschen auch sehen, im Grunde genommen, es geht nicht darum, dass sie nicht gekonnt hätten. Wenn sie wirklich nicht gekonnt hätten, kein Thema. Wenn jemand nicht gekommen wäre, der wäre beim nächsten Feier wieder eingeladen worden. Aber hier einfach zu sagen, ich komme nicht zu deinem Essen und letztlich auch dem Gastgeber damit irgendwie bloßzustellen, zu sagen, das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig, ob du mich eingeladen hast oder nicht. Also auch hier geht es um die Herzenseinstellung. Es geht nicht um die Fakten, aber das ist die Frage, die sich auch bei uns immer stellt. Und Gott kann ja in unser Herz schauen und er weiß, warum wir sagen, naja, ach, heute bleibe ich mal zu Hause, heute. Oder jetzt Hauskreis, ich will nicht schon wieder Hauskreis vorbereiten. Das können jetzt mal andere machen und so weiter. Das kann alles mal angesagt sein, wenn man wirklich mal Zeit braucht. Aber Gott guckt in unser Herz und er weiß, was da wirklich die Gründe sind. Ob das Bequemlichkeit ist, ob man einfach keine Lust mehr irgendwie hat. Auch das ist ein Stück weit menschlich, aber wir dürfen uns auch nicht selber was vormachen, sondern Gott sieht in unser Herz. Und auch hier bei diesem Beispiel ist es ja so, nicht der Bau eines Hauses, nicht die Arbeit an sich und schon gar nicht die Heirat ist Sünde. Natürlich nicht. Aber wer Eigentum, wer Beruf, wer die Familie über Gottes Einladung stellt, der versündigt sich. Also die Sünde der ablehnenden Gäste ist eigentlich die Gleichgültigkeit dem Gastgeber gegenüber. Das ist jetzt sehr fromm ausgedrückt. Man könnte, also da habe ich von der Sünde der Gleichgültigkeit gesprochen, man kann es auch so ein bisschen runterbrechen und sagen, es ist alles eine Frage der Zeiteinteilung. Wie teile ich meine Zeit ein? Das sind so bekannte Sprüche. Irmfried hat es in der Einleitung auch gesagt, manche Sprüche hört man immer wieder und deswegen sind sie aber auch, oder man hört sie so häufig, weil sie auch wahr sind. Und mit der Zeiteinteilung ist das Gleiche. Wir haben alle gleich viel Zeit. Jeder hat 24 Stunden Zeit und jeder entscheidet selber, wie ich meine Zeit fülle. Und das müssen wir letztlich auch vor Gott verantworten. Also ne, da gibt will ich keine, ich schon gar nicht, will ich auch keine allgemeinen Vorschriften machen, aber wir müssen sehen, was wir mit unserer Zeit machen. So, wie reagiert der Gastgeber darauf, dass alle Eingeladenen abgesagt haben? Wie würden wir reagieren? Also ich erinnere mich an meinen 50. Geburtstag, ist auch schon ein paar Jahre jetzt her. Da hatte ich ungefähr 50 Leute eingeladen. Ich dachte, das passt irgendwie ganz gut. 50 Geburtstag, 50 Leute, bisschen größere Feier. Hab dann Ende Mai Geburtstag, also auch eine Zeit, in der immer viele Feierlichkeiten sind. Habe an einem Sonntag gefeiert, alles vielleicht Dinge, die nicht ganz so glücklich waren. Aber von den 50 Leuten würde ich sagen, sind ungefähr 30 gekommen. 20 haben abgesagt. Ich meine, das ist trotzdem, es ist natürlich, ich habe mich gefreut über die 30, die da waren, aber ich war auch schon ein bisschen enttäuscht, dass doch auch viele abgesagt haben. Also mit unterschiedlichen Gründen. Es gibt wirklich, da waren Leute, die hatten vorher Urlaub gebucht, die waren nicht da, das ist ja kein Thema, da mache ich mir keine Gedanken drüber. Aber es gab auch andere, die dann sagten, ah ja, ach, das ist ein Sonntag und nächstes, da muss man wieder arbeiten und so weiter. Da habe ich gedacht, irgendwie, naja, vielleicht wollen sie auch gar nicht. Ne? Und das ist irgendwie, das tut schon ein bisschen weh. Da muss man auch aufpassen, dass man selber dann nicht irgendwie dazu negativ reagiert, auch innerlich. Oder ich weiß von einem anderen Freund von mir, das ist auch schon ein bisschen länger her, der sagte, wegen Geburtstagsfeier, sagte, er feiert gar nicht mehr. Die sagen ja sowieso immer alle ab. Das war vielleicht so eine bisschen persönliche Erfahrung von ihm, die, aber ich habe das so ein bisschen mitverfolgt, nur alle vielleicht nicht, aber wenn er 10 Leute eingeladen hatte und nachher saß man da zu viert, irgendwie war das auch nicht so toll. Das kann also, es kann auch richtig wehtun. Es ist eben, geht nicht nur um die Leute, um die Feier, die irgendwie da ist, sondern man, es wird dann irgendwann auch persönlich, dass man sagt, Mensch, irgendwie, was soll das eigentlich? Mögen die mich alle nicht? Bin ich irgendwie komisch oder sonst was? Und hier bei diesem Gastgeber, haben wir gelesen, wir können uns das vorstellen, der ist richtig sauer, richtig verärgert. Alle haben sie abgesagt. Das Kalb und das Lamm sind geschlachtet. Der Wein ist kaltgestellt. Die Tische sind festlich gedeckt. Das Einzige, was noch fehlt, sind die Gäste. Nun, das war damals ja noch anders als heute. Wie gesagt, bei mir, ich hatte natürlich auch viel zu viel dann bestellt. Dann nimmt man Sachen mit nach Hause, kann man was einfrieren. Getränke werden in der Regel ja auch nicht so ganz schnell schlecht. Aber das war damals anders. Das war alles frisch zubereitet. Wie gesagt, hier, Kalb und Lamm geschlachtet. Ja, was macht man damit? Das verdirbt. Also, machen sich die Eingeladenen keine Gedanken darüber? Nein. Sie sagen aus fadenscheinigen Gründen ab. Ich finde, da kann man schon zornig werden. Wütend, enttäuscht. So, was jetzt tun? Es ist alles eingerichtet. Steht alles bereit. Nur die Gäste fehlen. Da sagt der Gastgeber zu seinem Diener, so komm, jetzt mach dich auf den Weg, jetzt guck mal nach, ob es nicht andere Menschen gibt, die sich freuen würden, wenn sie eingeladen werden. Auf die zuerst Eingeladenen, auf die wartet der Hausherr nicht mehr. Das ist ihm alles zu unsicher, weil er auch erkennt, das wird nichts mehr. Und wenn da der eine oder andere noch kommt, dann lass ihn kommen. Aber die Masse wird nicht mehr kommen. Der Diener soll auf die breiten Straßen und die engen Gassen der Stadt hinausgehen, weil die Einflussreichen und Wohlhabenden die Einladung des Gastgebers verschmäht haben, soll der Diener jetzt die Besitzlosen einladen, sie sozusagen von den Straßen und Gassen auflesen. Die Einladung ergeht an Bettler, Verkrüppelte, Gelähmte und Blinde, an die Elenden und Unglücklichen. Keine Gruppe der Armen soll übergangen werden. Ihr merkt das sicher genau, das ist ja diese Personengruppe, die Jesus vorher allgemein sagt, auf die Frage, wen soll man eigentlich einladen zu einem Essen, sagt er, das wären genau die Leute, die ihr einladen solltet. Und jetzt in diesem Gleichnis passiert genau das, weil die zuerst Eingeladenen nicht wollen. Jetzt sagt Jesus zu dem, oder Jesus in der Rolle des Gastgebers sagt jetzt, gut, dann geht eben in die Stadt und holt alle die man sonst eben nicht einladen würde. Und der Diener soll die neuen Gäste nicht bloß mit Worten einladen, sondern er soll sie herholen. Und ich denke, das ist auch wichtig. Bei den anderen, den Freunden, den wohlhabenderen Leuten, da genügte in der Regel ein Wort und die haben sich das gemerkt und sind gekommen. Aber hier, Obdachlose, Bettler, Kranke, die auf den Straßen saßen, die dreckig waren, die häufig gar nicht die Möglichkeit hatten, sich zu waschen, die hätten sich gar nicht in dieses vornehme Haus getraut. Die hätten gedacht, ist das vielleicht ein Scherz? Das kann doch alles gar nicht sein. Deswegen soll der Diener sie mit hineinnehmen, herholen, damit sie sich erstmal nochmal waschen können. In einem ähnlichen Gleichnis wird davon gesprochen, dass sie ein hochzeitliches Kleid, also ein Festkleid bekommen, dass sie erstmal vernünftig anziehen können. Und das stelle ich mir sehr interessant vor, wie der Diener mit so einer Truppe von abgewetzten Leuten, sage ich mal, ich meine es nicht negativ, aber die konnten ja nichts dafür, die mussten so leben, wie die alle zu diesem Haus einer nach dem anderen kommt und wie sie voller Staunen und Erwartung diese gedeckte Tafel sehen. Und das ist, denke ich, für uns natürlich auch immer wichtig. Was heißt das für uns? Was Jesus erzählt, so ein Gleichnis, ja, damit wir daraus lernen. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet es für uns als Gemeinde? Ich denke, es heißt eben, dass wir uns nicht nur unseresgleichen zuwenden, nicht nur den Leuten, die sagen, naja, die sind irgendwie schon religiös vorgebildet oder die Sondern man geht vielleicht in eine andere Gemeinde oder so. Und die, da ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht größer, dass sie kommen. Mag sein, die dürfen wir auch einladen. Aber eigentlich gilt Jesu Botschaft gerade den Unterdrückten, denjenigen, die, an die sonst keiner so richtig denkt. Das ist Aufgabe der Gemeinde. Das haben wir bei uns in Bamberg Nord auch erkannt, auch wenn wir uns da auch nicht immer so leicht getan haben oder leicht tun mit. Und wir haben mal überlegt, was können wir machen, um solche Menschen einzuladen. Gegenüber unserer Gemeinde ist so ein kleiner Park, wo dann auch manche dieser Leute sitzen, wie sie hier das Neue Testament beschreibt. Das würden wir heute vielleicht ein bisschen anders sagen, aber Leute offensichtlich, die auch am Rande der Gesellschaft leben. Und wir haben gedacht, wir würden die mal gerne einladen. Und haben sie vorher aber gefragt, das fand ich auch gut, das war klug, nicht von mir, sondern von denen, die es gemacht haben, zu sagen, was haltet ihr davon, wenn wir mal so ein Fest machen, wo wir euch mal alle einladen? Dann mal, wo ihr mal schön essen und trinken könnt und einfach mal ein bisschen Gemeinschaft habt. Wo es denn diese Menschen gesagt haben oder einzelne davon, wisst ihr, so richtig wollen wir das gar nicht. Da kommen wir uns komisch vor. Wenn ihr da für uns was macht, da fühlen wir uns so bevormundet, so wie hier, da habt ihr was, da kriegt ihr auch mal was Gutes zu essen. Und da ist uns erstmal so ein Licht aufgegangen, wie diese Menschen sich fühlen und wie auch unsere Stellung manchmal ist. Sie haben gesagt, sie würden lieber irgendwie zusammen, dass man zusammen einfach normal was isst. Und seitdem haben wir das gemacht, dass wir einmal in der Woche am Mittwoch, denn das nennt sich Abendbrot am Mittwoch, haben wir das, wo man sagt, okay, da machen wir so für eine Stunde, ein, zwei Stunden unsere Gemeindetore auf und wo wir sagen, da kann jeder kommen, wir als Gemeinde bieten also Getränke, also sprich Wasser, Saft und Brot und Butter, also ganz einfache Sachen und da ist jeder dazu eingeladen und wer will, kann noch was, also wir machen, wie von uns auch, machen keinen Aufschnitt, keine Marmelade, sondern nur die Grundnahrungsmittel. Und die anderen, oder wer will, darf gerne was mitbringen. Und das wird gut angenommen. Die Leute haben das Gefühl, aha, hier isst man zusammen mit Leuten aus der Gemeinde. Es sind auch da nicht die Massen, die kommen, aber es ist was da. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, den Menschen zu zeigen, wir wollen also auch Gemeinschaft mit euch haben und wir tun hier nicht etwas für euch, damit unser Gewissen beruhigt ist. Also das ist eine Botschaft für uns als Gemeinde. Es ist aber auch eine Botschaft für uns persönlich natürlich, dass ich glaube, wir alle, oder ich zumindest neige auch dazu, dass man sich ja doch eher so mit seinesgleichen abgibt. Aha, also die Kollegen, mit denen man sonst auch zu tun hat, Menschen, die vielleicht einen ähnlichen sozialen Status haben oder so. Und wo auch Jesus so empfindig ist, hier letztlich uns auch auffordert, uns auch mit den Leuten zu kümmern, die am Rande der Gesellschaft, vielleicht auch am Rande der Gemeinde sind, die mal in die Gemeinde kommen, wo man dann merkt, naja, die stehen da irgendwie auch irgendwie nur am Rum und keiner will sich so richtig mit denen unterhalten. Das ist eine Aufgabe, finde ich, muss ich mir auch sagen, fällt mir auch nicht so ganz leicht, aber ich denke, das möchte Jesus. Und da ist auch wieder die Frage der Liebe, das nicht zu machen aus Pflichtverantwortung, sondern weil die Liebe uns treibt. So sollte es sein. Der Diener führt den Befehl seines Herrn aus, stellt aber fest, es ist immer noch Platz da. Nun wird es spannend. Wird der Herr jetzt die Erstgeladenen berücksichtigen und ihnen die Plätze freihalten? Vielleicht kommt ja doch jemand, so lassen wir mal so 20 Stühle hier frei. Nein, der Herr gibt Anweisung zu einer weiteren Einladung. Der Diener soll jetzt außerhalb der Stadt an die Wege und die Zäune hinausgehen und die dort vorfindenden Menschen nötigen, hereinzukommen. Das Wort, was wir dort finden, ist also nochmal eine Nummer härter. Bei den Ersten, die werden nur eingeladen. Die Zweiten, da soll er sie schon mitnehmen. Und bei der dritten Gruppe heißt es, er soll sie nötigen, soll sie drängen, sagen, also doch, es ist wirklich so, wenn ihr jetzt auch nochmal den Kilometer reingehen müsst zurück, das wird sich lohnen. Da gibt es eine tolle Feier. Und das ist, denke ich, auch wichtig. Es gibt Menschen, die muss man mal so in den Arm nehmen, sage ich mal, sie mitnehmen. Wobei auch das falsch verstanden werden kann. Das ist auch in der Kirchengeschichte immer wieder mal falsch verstanden worden. Dies Drängen, ihr wisst das sicherlich auch, dass es früher Zwangsbekehrung gab, Zwangstaufen gab. Das hat man unter anderem auch mit diesem Wort begründet. Man sagt, naja, da steht doch, wir sollen sie nötigen, wir sollen sie dazu drängen. Ja, aber nicht mit Gewalt, ganz sicher nicht. Oder in umgekehrter Hinsicht habt ihr vielleicht auch gehört, dass in Indien, wo jetzt auch ein hinduistischer Regierungschef ist, wo die Sache des Hinduismus neu vorangebracht werden soll, da gibt es jetzt Bekehrungsgelder für Christen, die sich dem Hinduismus zuwenden. Also wenn ihr euch dem Hinduismus, der eigentlichen indischen Religion, zuwendet, dann kriegt ihr, was weiß ich, 2000 Dollar oder wie auch immer das ist. Sowas gibt es dort tatsächlich. Das wird also gefördert und das ist eine schlechte Sache. Und das für uns Christen sollte sich das selbstverständlich auch verbieten. Das kann nicht gemeint sein. Es muss immer eine freiwillige Entscheidung sein, wem ich nachfolgen will. Allerdings brauchen einige Menschen ein drängendes Zusehen, Zureden und kein Platz soll leer bleiben. Das empfindet ihr ganz sicher auch so. Das ist ja für jede Gemeinde so, gerade für kleine Gemeinden. Ne, was, wenn ich jetzt so sehe, hier sind immerhin so vielleicht so die Hälfte der Plätze besetzt, aber die andere Hälfte ist noch leer. Und das ist natürlich der Wunsch Gottes und auch euer Wunsch ganz sicher, dass kein Platz leer bleiben soll. Das wünschen wir alle uns. Und ne, das ist schön gemacht mit der Tafel, aber ich weiß ja auch, warum er das macht und dass früher auf der Seite auch noch Stühle standen. Wer weiß, ob Gott es schenkt und schickt, aber wir sind natürlich dran, ihr seid daran beteiligt an dieser Aufgabe. Ja, für die Erstgeladenen hat das Verschmähen des Mahls zur Folge, dass sie endgültig und völlig vom Tisch des Gastgebers ausgeschlossen sind. Dies Wort ist als eine Mahnung an die zuhörenden Pharisäer anzusehen. Da sagt Jesus, will ihnen damit vor Augen halten, das seid eigentlich ihr. Ihr seid zuerst eingeladen, ich bin zuerst zu euch gekommen. Auch in dieser Stadt. Jetzt liegt es an euch, ob ihr dieser Einladung folgt. Und Jesus sagt immerhin nicht, keiner von euch wird an meinem Tisch, an dieser Tafel sitzen, sondern er sagt, keiner von den zuerst geladenen Gästen. Also das heißt, jeder Zuhörer muss selber entscheiden, gehöre ich eigentlich dazu? Jesus macht von sich aus die Tür nicht zu, sondern jeder muss selber entscheiden. Und das ist ja das, was man auch mit Gnadenzeit bezeichnet. Man sagt, ist immer diese Gnadenzeit. Noch kann jeder reinschlüpfen durch die Tür. Noch ist die Tür offen und das gilt für jeden von uns. Und dieses Gastmahl, von dem Jesus hier spricht, das bezeichnet Jesus als sein Mahl. Das ist eigentlich sein Mahl. Bei ihm bekommen wir zu essen und zu trinken. Und das sagt Jesus auch mal sehr deutlich in Johannes 6, auch mit etwas ungewohnten Bildern. Aber ich will sie noch mal lesen. Sagt Jesus, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am letzten Tag vom Tod erwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt mit mir verbunden und ich mit ihm. Das sind natürlich so Verse, da muss man aufpassen, wenn man da mit Nichtchristen spricht. Also das Blut Jesu trinken und sein Fleisch zu essen. Wenn man missverstehen will, dann würde man ja das sagen, das ist ja Kannibalismus, was da passiert. So ist es natürlich nicht gemeint. Und das, wir sollen die Bibel schon ernst nehmen und auch grundsätzlich wörtlich nehmen, aber es gibt manche Dinge, das ist ganz klar, dass die so nicht gemeint sind. Und da dürfen wir auch nicht naiv sein und sagen, so ist das gemeint, sondern Jesus will sagen, wer Anteil an mir hat, wer meinen Kreuzestod, wo Blut floss und wo der Leib gebrochen wurde, wie wir das am Abendmahl ja auch immer sagen, wer das annimmt, wer das verinnerlicht, der hat Anteil an mir, der wird einmal mit mir in meiner neuen Welt sein. Das ist also letztlich diese Geschichte vom großen Festmahl. Vielleicht ein anderer Aspekt noch, den man auch sicherlich da drin sehen kann. Wir haben ja diese drei geladenen Personengruppen. Einmal die Erstgeladenen, da kann man sagen, das ist eigentlich das erwählte Volk Gottes Israel. Also Jesus sagt ja auch, ich bin zuerst gekommen, dass ich den Kindern Israel die Botschaft bringe. Das ist Israel. Israel ist zuerst geladen. Den hat Jesus das Evangelium zuerst gebracht. Dann die zweite Gruppe, Bettler und Krüppel der Straße, könnte man sagen, das sind die Zöllner und Sünder gewesen. Also diejenigen, die zwar im natürlichen, nationalen Sinne noch zu Israel gehörten, aber nach Auffassung der Pharisäer haben sie sich selbst aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossen und haben mit der Besatzungsmacht kooperiert. Also das war schon eine Gruppe, mit der man eigentlich nichts zu tun haben wollte. Zu denen ist Jesus ja auch gegangen, das wissen wir und das hören wir hier auch. Und dann die dritte Gruppe, die außerhalb der Stadt sind, an den Landstraßenzäunen, das sind eigentlich wir. Das sind die Nichtjuden, das sind die Heiden, denen das Evangelium auch gilt. Und da ist Jesus ja, Jesus auch in einzelnen Fällen, aber dann vor allen Dingen Paulus ja auch hingegangen zu den Völkern, zu uns. Und so dürfen wir froh sein, dass uns die frohe Botschaft erreicht hat, die gute Nachricht, dass wir auch eingeladen sind zu dem Festmahl. Und Jesus lädt auch uns heute immer wieder ein. Kommt, es ist alles bereit. Amen.